Also ich glaube tatsächlich, wenn man sich heute nicht darauf fokussiert, dass man erstens einen Wandel verpasst und zurückbleiben wird. Also wenn wir uns anschauen, wenn wir ein Zukunftsbild skizzieren müssten, welche Unternehmen wird es 2030 auch geben, dann sind es ziemlich sicher jene, die sich mit Digitalisierung sehr stark auseinandergesetzt haben und die sich auch mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt haben.
Global Goals. Ausblicke in eine nachhaltige Zukunft mit Carmen Jeitler.
Herzlich willkommen heute zu unserer neuen Ausgabe der Global Goals, unserem SDG-Podcast des Wirtschaftsbundes Österreich. Heute bei uns zu Gast ist Michael Czajaskara. Und er wird uns erzählen über sein Unternehmen, was er mit seinem Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit so tut und alles noch vorhat. Lieber Michael, danke fürs Dabeisein.
Vielen lieben Dank, liebe Carmen, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Einfach erzähl mal, also du hast ursprünglich auf der WU studiert, Management und Wirtschaftspsychologie, danach drangehängt. Erzähl mal so, aus welchem Bereich du kommst und wie du eigentlich ins Unternehmertum gestoßen bist.
Ja, vielen Dank. Also grundsätzlich, ich habe immer die Dinge getan, die mich interessiert haben und die mich begeistert haben. Und als Kind wollte ich immer Techniker werden, Ingenieur und habe auch Maschinenbau eben auf der HTL gemacht und unmittelbar nach der Schule auch in einem technischen Zeichenbüro gearbeitet. Für mich war immer wichtig, dabei auch neben dem Studium dann später selbstständig auch zu arbeiten, um selbstständig agieren zu können. Und mich hat auch immer das Ehrenamt eigentlich begleitet, um dort auch verantwortungsvolle Rollen schon in jungen Jahren ausüben zu können. Das Ehrenamt, das war eigentlich immer stärker Interessenvertretung, muss ich sagen. Das ging dann bis Mitte 20 und habe gearbeitet im Integrationsfonds, aber auch als parlamentarischer Mitarbeiter und zuletzt eben bei Schütze-Positionierung im Kommunikationsbereich. Jetzt fragt man sich, okay, das sind lauter unterschiedlichste Felder. Für mich war es immer total begeisternd, in etwas Neues hineinzutauchen. Und meine Studien in Wirtschaft und Wirtschaftspsychologie haben mir dabei auch immer geholfen. Und jetzt war dann irgendwann doch die Entscheidung zu sagen, gut, was könnte ich denn selbst tun? Und hier auch die Skills, die ich erlernt habe, auch einzusetzen.
Und wie bist du dann so auf das Thema Nachhaltigkeit gekommen? War das immer schon wichtig für dich oder war das jetzt einfach ein im Zeitumfeld eingebettet, irgendwie das plötzlich ein Wunsch, da was zu selber zu machen?
Naja, also ich habe auch während Maschinenbau war für mich immer das Thema erneuerbare Energien total interessant, habe auch in dem Zweig eigentlich mich stärker engagiert und habe auch 2017 dann schon in ein Startup damals mit E-Mopeds investiert, die mittlerweile sich zu einem Softwareanbieter entwickelt haben und Shared Mobility Betreiber aus Wien heraus sind. Und damit war ich immer sehr nah eigentlich an dem Thema Mobilität, E-Mobilität, Mobilität der Zukunft dran. Daher bei dem Startup gibt es auch bald tolle News zu verkünden. Und für mich war dann doch irgendwo der Gedanke, selbst dann reinzugehen in die Thematik, nicht nur als Interessent, sondern ich habe gewusst, nach der Corona-Pandemie, die wird auch irgendwann ein Ende haben und dann wird das Thema unternehmerische Nachhaltigkeit und der Kampf gegen den Klimawandel nicht nur ein faktischer sein, sondern auch in den Köpfen der Entscheidungsträger stärker verankert werden. Und mir ist darum gegangen, gemeinsam mit meinem Geschäftspartner, dass wir in diesen riesigen Bereich, der ja dieses große Wort Nachhaltigkeit, dass wir uns nicht sagen, hey, wir sind überall die Superexperten, nein, sondern sukzessive einfach das, was auf uns zukommt, besser zu verstehen. Also in den Driver Seat zu gehen, anstatt als Beifahrer alles auf einen zukommen zu lassen, auch die komplexen regulatorischen Vorgaben auch besser zu verstehen und welche Einwirkungen haben die auf Unternehmen. Und wir glauben auch, also mein Geschäftspartner ist aus dem Bereich Digitalisierung stärker, dass unsere Fähigkeiten, Digitalisierung, Kommunikation, ein Schlüssel zu einer wirklichen Unternehmenstransformation und zu einer gelebten Nachhaltigkeit ist.
Ihr habt Retopia, heißt euer Unternehmen. Retopia, as sustainable as possible, also so nachhaltig wie möglich, als Beratungsservice quasi für Unternehmen in Österreich gegründet. Was ist da jetzt so das Portfolio? Was sind eure Angebote am Markt?
Also wir haben auch quasi einerseits dieses as sustainable as possible, auf der anderen Seite verstehen wir uns als ein Sustainability, als ein Service-Anbieter. Was heißt das? Wir haben uns da ein bisschen auch am Aspekt Digitalisierung, Software as a Service angelehnt. Wir spielen damit auch ein bisschen. Ja. Es geht uns darum, dass der Kunde das nutzt, was er selbst nicht mit seinem Personal oder der Struktur oder dem Know-how liefern kann. Also wenn wir jetzt gerade an KMUs denken, die haben zum Teil nicht einmal eine Kommunikationsabteilung, geschweige denn eine Nachhaltigkeitsabteilung. Und wir verstehen uns als eine ausgelagerte Nachhaltigkeitsabteilung. Wir gehen zuerst in eine Analyse, wo steht das Unternehmen denn überhaupt, und kreieren daraus eigentlich den größten Hebel, wo sie ansetzen müssten, um auch in Zukunft dabei begleiten zu können, ihnen sukzessive zu helfen, dass sie selbst diese Verantwortung dann auch übernehmen können. Ja, also wir verstehen uns da wirklich als ein Bindeglied und stärker unterstützend. Ja.
Und für welche Unternehmen ist das jetzt relevant? Sind das jetzt eher größere Unternehmen oder ist das eben so genauso eine mittlere Größe, wo du sagst, die haben eben noch keine eigene Nachhaltigkeitsabteilung, aber machen sie schon Gedanken oder beginnt das schon bei ganz kleinen Unternehmen?
Wir fokussieren uns vor allem auf jene, die, also nicht nur auf jene, die müssen, sondern vor allem auf jene, die wollen. Wenn ich mir unsere derzeitigen Kunden ansehe, dann haben wir tatsächlich eigentlich gerade nicht eine Einschränkung getroffen, als Jungunternehmen auch, also uns gibt es noch nicht einmal ein Jahr am Markt. Wir haben Jungunternehmen selbst, wir haben KMUs als Kunden, aber auch öffentliche Körperschaften und große Immobilienkonzerne. Und das Schöne für uns als Jungunternehmen ist, Dinge zu lernen, auch gemeinsam mit unseren Kunden, aber vor allem mit unseren Partnern auf Augenhöhe zu agieren und zu wachsen. Ja. Also bei dem einen machen wir eine Lebenszyklusanalyse beispielsweise, ja, und bei anderen Kunden erstellen wir einen Nachhaltigkeitsbericht, und wieder bei einem anderen begleiten wir eines der am wenigsten nachhaltigen Events, die es in Österreich gibt, dazu, dass sie nachhaltiger werden. Ja.
Ich denke jetzt an Autorennen oder sowas.
Fast. Es geht in eine ähnliche Richtung. Ja.
Flugzeuge, okay. Gut, wenn du jetzt persönlich sagst, so für dich persönlich, weil Nachhaltigkeit ist so ein Wort, das man ja oft schon gar nicht mehr hören kann, weil das ist alles und nichts. Was ist für dich persönlich Nachhaltigkeit?
Total spannend, ja. Also ich bin, meine Eltern sind ja jetzt nach Sri Lanka gezogen, und wir versuchen immer wieder einfach Kontakt zu halten, und das fühlt sich fast absurd an, dass sie nicht mehr da sind, aber ich bin dankbar für die Art und Weise, wie sie mich erzogen haben. Nämlich, dass nicht immer mehr und mehr jemanden glücklich macht und vor allem auch diese kurzfristige Befriedigung durch Konsum einfach nicht notwendig ist, weil wenn man das langfristige Ziel im Auge hat. Und mir hilft auch das, wie ich erzogen wurde in allen Lebenslagen, und muss auch sagen, es entspannt mich auch. Ja? Also wenn ich bei mir selbst schaue, dann versuche ich nicht ständig neue Kleidung zu kaufen, sondern sie auch beim Schneider reparieren zu lassen, Schuhe auch zum Schuster zu bringen. Und für mich ist, ich würde sagen, Nachhaltigkeit ist ja nicht umsonst auch ein Synonym dafür, dass etwas eine längere Zeit eine anhaltende Wirkung hat. Ja? Und so schaue ich eigentlich drauf. Ich versuche auch, Fleisch aus meinem Alltag zu streichen und wirklich zu genießen.
Ganz nach dem Motto quasi, reich ist nicht der, der am meisten hat, sondern der, der am wenigsten noch braucht. Und dann es auch zu genießen, wenn man es, also das Besondere drin zu sehen.
Ja, also nämlich vor allem, umso mehr man hat, umso mehr kann einem auch genommen werden. Und wenn man sich irgendwo auf die simplen Dinge, auf das, was man selbst auch beeinflussen kann, fokussiert, dann ist das, glaube ich, schon eine Form der Nachhaltigkeit. Also ich sehe es auch beim Einkaufen, mich ärgert immer wieder. Also ich gebe lieber mehr Geld aus für weniger, bevor ich es die ganze Zeit weghaue. Ja? Und ich verstehe das auch. Ich meine, ich lebe alleine. Für Familien ist das dann natürlich leichter, größere Mengen einzukaufen. Yeah. Aber es ist, alles hat sein Für und Wider, und ich gehe eigentlich entspannter durchs Leben, wenn ich weiß, ich habe weniger zu verlieren. Ja.
Wenn du jetzt so siehst, aus der Sicht von einem Unternehmen heraus, ein Unternehmen in der heutigen Zeit, glaubst du, dass es überhaupt noch möglich ist, sich mit dem Thema gar nicht auseinanderzusetzen, oder ist es jetzt einfach ein Pflichtprogramm geworden?
Naja, also ich würde sagen, Ganz ohne Zweifel. Also wenn mir heute jemand sagt, er hat überhaupt keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen oder er würde das nur machen, weil er es muss, und dann würde ich entgegnen, dass das wahrscheinlich Personen sind, die heute noch immer in Frage stellen, ob sich das Internet je durchsetzen wird. Ja? Also ich glaube tatsächlich, wenn man sich heute nicht darauf fokussiert, dass man erstens einen Wandel verpasst und zurückbleiben wird, also wenn wir uns anschauen, wenn wir ein Zukunftsbild skizzieren müssten, welche Unternehmen wird es 2030 auch geben, dann sind es ziemlich sicher jene, die sich mit Digitalisierung sehr stark auseinandergesetzt haben und die sich auch mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt haben. Beides, weil es die Kunden wollen, beides, aber auch, weil es eine Ressourceneinsparung ist und die Ressourcen, die wir haben, damit auch besser umgegangen wird, ja. Weitere Aspekte sind natürlich, sich nicht damit auseinanderzusetzen, bedeutet rechtliche und finanzielle Sanktionen, Technologien, die dann veraltet sind. Ja. Aber genauso auch, man wird, glaube ich, vom Markt auch, wir spüren das bei einem Unternehmen, das wir begleiten dürfen, da bereiten wir gerade eben eine sogenannte Environmental Product Declaration, begleiten wir, weil der sein Produkt zertifizieren muss, weil seine Lieferanten, und das sind große Unternehmen, das nachfragen, und wenn er das nicht machen würde, dann kann er eben seine Produkte auch dort nicht mehr absetzen. Ja? Mhm. Und ich glaube, man müsste sagen, wenn man sich nicht mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt, dann ist man auch nicht zukunftstauglich. Ja? Mhm, und lebt nur im Hier und Jetzt. Ja? Mhm.
Und der Vorteil der Unternehmen, die jetzt quasi mit euch arbeiten, die sich von euch beraten lassen, welche Schritte also sind das? Sie melden sich mal bei euch und sagen, wir haben gehört von euch und ihr schaut es dann maßgeschneidert, was passt zu denen, oder kaufen die dann wirklich von der Stange schon ein spezielles Produkt? Wie kann man sich das vorstellen?
Also hier muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich würde mir wünschen, dass ich ein Produkt von der Stange habe. Das ist aber in der Beratung leider nicht der Fall. Und das ist auch irgendwo der Reiz daran, dass wir merken, es gibt unterschiedlichste Bedürfnisse. Der eine will einen Kriterienkatalog haben, damit er in Zukunft bessere Entscheidungen treffen kann. Und der andere möchte eben eine gesamte Nachhaltigkeitsstrategie haben. Und wieder jemand anderer möchte begleitet werden, welche Hausaufgaben muss ich machen, um ein ESG-Rating später quasi anzustreben. Ja? Und die Vorteile, die sich bei all dem ergeben, sind einerseits Aufbrechen von Mustern, also die Innovationsfähigkeit zu stärken. Also wir sehen uns schon als Challenger, das sagen wir auch, das steht auch in unseren Angeboten drinnen, dass mit uns nicht irgendwie ein Amen und Ja sagen gibt, sondern wir werden sie herausfordern. Aber auch andere Aspekte, also nicht nur das Produkt zentriert, sondern es geht, da spielt da vieles rein. Da geht es um Attraktivität als Arbeitgeber, ja? Wenn man die Dinge, die man tut, dann kommunizieren kann. Sich auch bei den eigenen Kunden positionieren zu können als Nachhaltigkeitsvorreiter. Aber auch, und das vergessen, glaube ich, sehr viele heute, nachhaltig zu wirtschaften bedeutet auch, und das zeigen zig Studien, eine höhere Produktivität und Profitabilität. Einerseits, weil man ja Energiekosten einspart und damit erhöht sich auch, das ist nur ein Aspekt, viele weitere Aspekte natürlich auch durch Einsparungen, wo sich die Marge dann erhöht. Und ich glaube, zu sagen, ich möchte nicht quasi mich in einer Rolle des im Beifahrersessel sein als Unternehmen, hat auch mit Führungsmentalität zu tun. Ja? Also eine Führungsmentalität, die konservative Werte vielleicht mit Innovationsfreude vereint und dann schlussendlich einen Wettbewerbsvorteil ergibt. Ja? Ja, und dann gibt es noch zig weitere Bereiche. Ja, es gibt einen Trend bei der Geldanlage für Investoren, natürlich. Imagewert, der steigt auch von dem Unternehmen.
Jetzt siehst du ja sehr, sehr vieles und auch wahrscheinlich noch konkreter, wo auch vieles zu tun ist oder wo es ganz langsam vorangeht, wo das gesellschaftliche Umdenken eigentlich nicht in der zügigen Form, wie es notwendig wäre, stattfindet. Ich erlebe das sehr oft auch auf der einen Seite Friday for Futures Generation, auf der anderen Seite wird von dieser Generation wesentlich weniger Müll getrennt als von anderen etc. Also diese Polarität, die da irgendwo da ist. Wie hältst du deine Motivation trotzdem aufrecht, wenn du siehst, dass da nicht so viel weitergeht, wie du es gerne hättest?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe meine eigene Motivation nie in Zweifel gestellt, weil ich sehe, dass viele, die müssen, mittlerweile auch wollen. Und das ist mein täglicher Antrieb, auch gemeinsam mit dem Team, dass wir da wirklich, also heute erst in der Früh habe ich eben bei einem Kunden, wo es wirklich um einen großen Impact geht, habe ich gesagt, da müssen wir wirklich gemeinsam, also wir müssen die Ebene von dem Ganzen verstehen, welche Auswirkungen unsere Arbeit für den jeweiligen Kunden hat und damit eigentlich für eine Vielzahl an Personen, die damit in Berührung kommt. Und das ist kein, ich sage das jetzt, sorry for my French, das ist kein Pillepalle, was wir da jetzt machen, sondern da geht es um wirkliche Einsparungen, da geht es um, auch wenn die Klimaziele so weit weg sind, das, was wir im Hier und Jetzt tun können, wenn wir den Wert dessen begreifen und verstehen, dann stelle ich die Motivation nicht in Frage, weil jeder Hebel, jeder Handgriff trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung ist.
Wo glaubst du, sind denn die großen Stolpersteine zur Erreichung dieser EU-Klimaziele, beziehungsweise was braucht es jetzt, damit wir die wirklich erreichen können?
Zum einen, wir sehen, dass einerseits sämtliche Maßnahmen, die dabei helfen, Einsparungen zu erzielen, dass die hilfreich sind. Also ich glaube, man muss auch Mitarbeiterinnen mitnehmen. Ja, also das ist einer der wesentlichsten Dinge, dass dieses Thema nicht abgeschaselt wird, sondern wirklich Mitarbeiterinnen einbezogen werden. Die haben tolle Ideen zum Teil, ja, also die wirklich es wert sind, einfach berücksichtigt zu werden und da bei den Mitarbeitern auch eine Motivation entsteht. Dass man sich auch an Berichtsstandards orientiert und nebst dem, was ohnehin bekannt ist, ja, also ich würde vielleicht sogar sagen, lass uns eine Branche herauspicken, ja, um da konkreter zu sein. Weil wir uns im Immobiliensektor sehr stark auseinandersetzen, es entstehen weltweit durch den Bau und die Nutzung von Gebäuden 40% aller Treibhausgasemissionen. Davon alleine 85% durch die Nutzung, also Strom, Wärme und Kühlbedarf. Ja. Und das heißt, wenn wir darüber sprechen, dass bei den Bestandsobjekten, da geht es vor allem darum, eine möglichst hohe Priorität bei der Sanierung zu haben und Maßnahmen zu setzen, die die Sanierungsquote fördern, um auch in Zeiten wie diesen, wir sehen das, Ukraine-Krise und der Krieg, dass hier die Abhängigkeit vom Gas damit auch gemindert wird. Ja, also das wäre so ein konkretes Beispiel, um zu sagen, okay, dieses große, was kann man tun, um die Klimaziele zu erreichen? Ja, jeder einzelne Schritt, aber das wäre, glaube ich, ein großer Brocken. Und ich glaube aber auch, wenn man jetzt sagen würde, warum gibt es noch so ein zögerliches Verhalten, was du ja auch erwähnt hast. Ja? Also ich glaube, erstens, für viele, es ist eine Bürde oder sie sehen es als Bürde. Und dabei verstehen, glaube ich, zu wenige noch oder wollen es nicht verstehen, dass Wandel eigentlich immer wehtut. Und es ist halt die leichtere Variante, ihn aufzuschieben, weil die Ziele sind sowieso erst irgendwann. Ja. Und da ist mir dann mein eigenes Jahresergebnis und der Bonus, der daran geknüpft ist, wichtiger. Zweitens, glaube ich, Nachhaltigkeit wird immer mit Mehrausgaben konnotiert, anstatt mit Einsparungen. In dem Moment, wo man den Frame ändert und sagt, okay, hey, ich spare ja Ressourcen, ja, ich produziere weniger oder ich habe weniger Energiekosten und schaue, wie ich hier auch nachhaltiger, also längerfristiger denken kann, dann ist das ja nur sinnvoll, nämlich weil es ja auch ökonomisch Sinn macht, ja, und vielleicht nicht unmittelbar morgen, man setzt eine Maßnahme und morgen ist die Einsparung, aber in 2 Jahren, in 3 Jahren, es liest sich in den Zahlen, lässt sich gut ablesen. Und ich glaube, der dritte Aspekt, warum schwierig ist, ich glaube, du hast es sogar gesagt, Nachhaltigkeit ist schon so ausgelutscht, dass es schwer greifbar ist. So ein großer Begriff. Ja. Und Kritiker, vor allem für die ist das Wasser auf ihren Mühlen, dass sie sagen, was heißt das jetzt überhaupt? Ja. Und fangen erst gar nicht an.
Ja. Ich glaube, also ich erlebe es immer wieder, dieser Glaube, dass man jetzt asketisch leben müsste, wenn man nachhaltig lebt, was ja überhaupt nicht stimmt. Ja. Also ich glaube, viele Leute wollen diesen Gedanken Askese nicht für sich, aber dass es eben über Innovationslösungen, über Umstellung im eigenen Alltag, über neue Technologien genauso gut funktioniert und sogar besser und mehr einzusparen ist, da muss man, glaube ich, erst viele hinbringen. Dass das auch eine Gratifikation für sich selbst irgendwie sein kann. Jetzt ist die Frage, du bist ja auch grundsätzlich ein spiritueller Mensch und so weiter, wie gehst du jetzt in deinem Unternehmen oder in Retopia und mit dem Team als gutes Beispiel voran? Hast du da Strategien? Was ist so das, was du vorleben versuchst?
Also ich versuche immer auch dem Team zu sagen, wir alle müssen authentisch bleiben. Ja? Also es geht nicht darum, dass dann wir dann beim Kunden sitzen und denen irgendwie mit dem Zeigefinger erklären, was gut ist und was schlecht ist. Ja? Es geht wirklich darum, auch einfach aus Überzeugung zu handeln. Und das sind Personen bei uns im Team auch, die unterschiedlichste Meinungen vertreten. Ja. Der eine ist eher technisch getrieben, und die andere Person sagt, hey, wir müssen alle unseren Beitrag leisten. Ja. Und ich glaube, es bei all dem, so wie du es auch gesagt hast, ja, dieses asketische Leben, ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir draußen nicht Dinge erklären, die wir selbst nicht tun. Ja. Das wäre irgendwie fatal auch. Ja. Also ich glaube, also das hat ja auch Gandhi gesagt, weil du schon gesagt hast, spiritueller Mensch, dass man be the change in the world you want to see. Ja? Also das ist, man muss natürlich bei sich selbst beginnen und da dann immer wieder auch drüber sprechen. Und ich glaube, dieses Selbstbeginnen, einfach anfangen, das ist das Wesentlichste. Ja? Und ja, authentisch bleiben.
Du warst ja kurz eben auch im Feld der Politik tätig beruflich. Was würdest du uns jetzt raten als Politiker? Was sollten wir politisch noch beitragen, um hier einen Schwung reinzubringen?
Ich bin immer ein Fan davon, quasi nicht nur dieses große Problem zu sehen, weil man dann immer wieder Ochs vom Tor irgendwo steht, ja, und nicht weiß, wo man beginnen soll. Wenn ich jetzt beim Beispiel von vorhin Immobilien bleibend, ja, dann wäre hier tatsächlich eine Forderung oder ein Wunsch, wo ich glaube, man kann wirklich einen Change bewirken, dass man einerseits, also wir haben das Problem, dass die gesetzliche Lage es nicht erlaubt, dass der Vermieter finanzielle Anreize hat, in seinem Zinshaus Investitionen in die thermische Sanierung vorzunehmen, da die Einsparung nicht er unmittelbar hat, sondern die Mieterinnen und Mieter. Ja? Und ich verstehe das, wenn man Vermieter ist und da schmeißt man seine Wohnung auf den Markt und kriegt quasi eine Woche später, hat schon 5 Interessenten, dann habe ich ja eigentlich keine Need, da irgendetwas zu verändern, weil der Markt zahlt mir das ja. Ja. Das ist aber, glaube ich, die falsche Denke, und ich kenne auch genügend Immobiliengesellschaften, die hier mehr tun wollen würden. Und wenn hier stärkere Anreize wären, und dieses Problem ist, glaube ich, auch bekannt in der Politik, und ich glaube, man müsste hier diesen Zielkonflikt im MAG auflösen, dass auch der Vermieter etwas davon hat bei einer thermischen Sanierung. Vielleicht auch die Energieeffizienz von Objekten in den Lagepreis mit einzukalkulieren. Aber, und dann darf man das natürlich nicht vergessen, ohne Fachkräfte werden auch keine Sanierungen vorgenommen werden können. Das heißt, hier einen stärker drauf zu schauen, alles rund um die Immobilie, wo braucht es Fachkräfte, Installateure, HKLS-Mitarbeiter, aber genauso auch Personen, die, es gibt jetzt ja Solateure, also Personen, die Solaranlagen installieren. Das ist ja eine eigene neue Berufsgruppe. Mhm. Also da stärker hineinzugehen, ist, glaube ich, total sinnvoll. Und das wäre eine Empfehlung, die ich da, oder ein Wunsch an die Politik, hier unmittelbar etwas zu machen, weil da ein großer, großer Hebel ist.
Ich glaube, auch der Bau, das ist also auch in vielen anderen Bereichen, Bereich Kreislaufwirtschaft, eine ganz wesentliche Sache, die oft sich gar nicht angeschaut wird. Baumaterialien, die ja einen Großteil dann auch wieder der Abfallwirtschaft auch wieder eigentlich ausmachen. Und wir reden dann oft Absolut. Über so Kleinigkeiten wie eben, PET-Flaschen in Richtung Mehrweg verschieben, ja, wäre gut, aber jetzt quasi Pfandsysteme, wo es um ganz einen kleinen Teil geht, ja. Und ich glaube, das Wichtige ist, und da seid ihr sicher als Unternehmensberatung perfekt, dass man wieder diesen 360-Grad-Blick entwickelt und sagt, was gibt's da eigentlich noch, und auch ein bisschen manchmal auf die Metaebene geht. Ihr habt quasi die Wiener Unternehmensberatung sozusagen gegründet, die Österreich nachhaltiger machen soll, nachhaltiger macht schon bereits, ja. Was sind jetzt in der Zeit, wo ihr jetzt am Markt seid, so deine Learnings, oder was waren die Highlights für dich? Was waren die schönsten unternehmerischen Momente?
Mutig sein, tatsächlich, ja. Also Dinge, wo man vielleicht noch nicht weiß, wie man die jetzt meistern soll und bewältigen soll, da wirklich mutig mit Leidenschaft und auch Fleiß hineinzugehen und zu sagen, wir schaffen das, ja, und auch das Team dazu enablen, würde ich jetzt einmal sagen, dass wir wirklich eine gute also quasi auch in der Angebotslegung schon so gut auftreten und uns das jetzt quasi nichts ausmachen sollte, dass es uns kaum ein Jahr am Markt gibt. Ich bin unfassbar stolz, dass wir einen großen Immobilienkonzern als Kunden gewonnen haben, dass wir 2 öffentliche Körperschaften als Kunden gewonnen haben, dass wir mit einem Umweltbundesamt als Partner zusammenarbeiten dürfen. Das ist auch irgendwo eine Auszeichnung, empfinde ich. Ja? Und wir Expertinnen und Experten von uns überzeugen konnten, dass die mit uns gemeinsam Projekte auch abwickeln und begleiten. Ja? Und nebst dem ist es auch ein schöner Erfolg, wenn man vielleicht das Gefühl hat, man hat ist leere Kilometer gegangen, monatelang in der Akquise, weil man unbedingt diesen einen Kunden haben wollte, und plötzlich taucht er dann doch auf und sagt, jetzt bin ich bereit, jetzt habe ich meine Hausaufgaben gemacht, jetzt können wir auch in die Beratung gehen. Das sind eigentlich die Momente, die mich begeistern. Und natürlich auch der Tag, an dem ich ins Büro gekommen bin und die Mitarbeiter in einem Kundentermin waren. Also das erste Mal, das war für mich so, das war eine unfassbare Begeisterung, wo ich gemerkt habe, dass da will ich hin. Ja, also genau das wollte ich, dass sie selbst Verantwortung übernehmen.
Das heißt, du kannst gründen und Einstieg in Unternehmertum absolut empfehlen, sozusagen, nach dieser Erfahrung.
Absolut, ja. Also ich glaube, man muss der Typ dafür sein. Ja. Und natürlich, die Downsides sind, dass du Kopfzerbrechen hast, wenn irgendwelche Rechnungen nicht rechtzeitig gezahlt werden von Kunden und, und. Aber das ist absolut etwas, was mich begeistert, auch jeden Tag aufzustehen und zu wissen, wenn etwas schief geht, bin ich selber dran schuld. Also das sind so die Dinge. Und wenn etwas aufgrund von externen Faktoren schief geht, dann muss ich mir überlegen, okay, gut, Schwamm drüber, weiter geht's. Ja. Also sich zu lange damit aufzuhalten, bringt nichts.
Wunderbar. Vor allem, du bist jetzt eigentlich, hast jetzt das perfekte Beispiel gezeigt, dass die Wirtschaft, dass die Unternehmen nicht die Verursacher des Klimawandels, der Klimakrise sind, sondern auch die Problemlöser sind und sein werden. Und danke vielmals für diesen Beitrag. Was für dich ganz persönlich wünschst du dir jetzt so zum Abschluss, wenn du sagst, du schaust vielleicht in 10 Jahren zurück, was soll Retopia geleistet haben?
Unsere Mission ist es, ein europäisches Nachhaltigkeitsökosystem aufzubauen. Ja, und wir arbeiten jetzt schon an unserem ersten Spin-off, wo das erste Produkt auch entwickelt wird von uns und ausgegründet wird. Und wir haben da jetzt auch ein paar andere spannende Gespräche, wo wir diesen Schritten sukzessive hoffentlich näher kommen. Aber dafür stehen wir alle bei Retopia auf, damit wir auch diesen Weg sehen. Vom letzten Jahr auf dem Schreibtisch beginnen, daheim während der Pandemie, bis hin zu 2030 ein großes europäisches Nachhaltigkeitsökosystem aufzubauen, wo unterschiedlichste Services angeboten werden und man dabei hilft, wieder einen Schritt gegen den Klimawandel zu setzen. Ja.
Danke, lieber Michael, für das Gespräch, für das, dass du die Leute auch motivierst, groß zu träumen und dann einfach ihre Dinge zu tun, für die sie irgendwie wahrscheinlich gedacht sind. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung.
Alles Liebe. Und nächste Woche seid wieder mit dabei. Da geht's wieder los bei unserem nächsten Podcast, bei unserer Folge der Global Goals, unserem SDG-Podcast. Dankeschön.
Global Goals. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Österreichischen Wirtschaftsbund.